SWR 2 Hörspiel.
Nichts Beständigeres ist in der Welt als die Unbeständigkeit selbst.
Der abenteuerliche Simplicissimus. Von mir, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, geschrieben und den vier Elementen für den Rundfunk bearbeitet von dem nachgeborenen Herrn Hans-Gerd Krogmann. Zweites Element: Luft, der grüne Jäger.
Ich wurde durchs Feuer wie Phönix geboren. Ich flog durch die Lüfte, wurde doch nicht verloren. Ich wander durchs Wasser, ich reise über Land. In solchem Umschwärm mach ich mir bekannt, was mich oft betrübt und selten ergänzt. Was war das? Ich hab's in dies Hörspiel gesetzt, damit sich der Hörer, gleich wie ich es tue, entferne der Torheit und lebe der Ruhe.
Was habe ich bisher erzählt aus dem Leben des von mir Grimmelshausen erfundenen Simplicius Simplicissimus, der, ohne mir gleich zu sein, dennoch so manche Stücke aus meinem eigenen Leben erlebte, in dieser Zeit, die man den Deutschen Krieg nannte, und der in späterer Zeit als der Dreißigjährige zu großem Ruhm kam? Ich habe erzählt, wie der Knabe bei seinem Knan und seiner Meuder als unwissender Hirtenbub im Spessart aufwuchs, wie dann der Krieg in Gestalt bewaffneter Reuter ins Land kam und Haus und Hof und Mensch und Tier verwehrte und verbrannte, wie der Knabe zu dem ehrerbietigen Einsiedel kam, von diesem aufgenommen und im Christentum und einigen Wissenschaften unterwiesen wurde, wie dann nach dem vielbetrauerten Tod des Einsiedlers der Simplicius in die friedlose Welt hinausgerissen wurde, wie er am Hofe des Gubernators zu Hanau zunächst dessen große Gunst erwirbt, dann aber wegen erwiesener Tölpelhaftigkeit im richtigen Leben zum Narren degradiert wird, der freilich machtlos der Welt die Wahrheit, wie er sie versteht, ins Gesicht sagen kann. Und wie zu schlechter Letzt der wieder in den Glanz der Gnadensonne des Gouverneurs gesetzte Simplicissimus von kroatischen kaiserlichen Reutern entführt und aus dem herrlichen guten Leben gerissen wird. Alles das habe ich bisher erzählt. Und noch viel mehr.
Das Rauben und Plündern hinderte die Kroaten nicht an ihrem schleunigen Fortzug. Bald kamen sie im Stift Hirschfeld an, allwo sie ihr Quartier hatten, Ich aber wurde dem Obrist Korpes zuteil. Bei diesem Herrn kam mir alles widerwärtig und spanisch vor. Wein und Bier waren mir zu Wasser worden, und ich musste anstatt des Betts bei den Pferden in der Streu vorlieb nehmen. Ich durfte mit auf Fourage reiten, was aber nichts anders ist, als dass man mit großer Mühe und Arbeit hinaus auf die Dörfer schweifet, drischt, malt, backt, stiehlt und nimmt, was man findet, trillt und verdirbt die Bauern, ja schändet wohl gar ihre Mägdweiber und Töchter. Dies unruhige Leben schmeckte mir ganz nicht. Zuletzt fing ich an, meinem Herrn das Gewehr, darauf er viel hielt, sauber zu halten. Das schlug mir so trefflich zu, dass ich endlich meines Herrn Gunst erwarb, maßen er mir wieder mit Kalbfellen ein neues Narrenkleid machen lassen, mit viel größeren Eselsohren, als ich zuvor getragen. Ich trachtet Tag und Nacht, wie ich mit guter Manier ausreißen möchte. Und eines Tages, da es dunkel ward, entwich ich in den nächsten Wald. Ich war wenig Stunden von den Kroaten hinweg, da erhaschten mich etlich Schnapphahnen. Einer legte sein Feuerrohr nieder und fing an, mich zu visitieren.
Wer bist du? Hast du Geld?
Er hat ein haarig Kleid und lange Eselsohren. Wie sein Fell Funken schlägt.
Ja, der Teufel bin ich. Und mein Fell ist von brennendem Schwefel. Ich will dir und deinem Gesellen die Hälse umdrehen.
Der Teufel, schnell hinweg.
Hilfe,
schnell hinweg.
Der Kerl hat sein Feuerrohr liegen lassen. Und sieh da, ein Knappsack mit einer Patrontasche dran. Pulver, Blei und aller Zubehör.
Ich verbarg mich ohnweit in einen dicken Busch, daselbst ein Weil zu schlafen. Aber sobald der Tag anbrach, kam die ganze Partei auf vorbenannten Platz und suchten das Feuerrohr samt dem Knappsack. Ich hielt mich stiller als eine Maus.
Pfui, ihr feigen Tropfen! Stellt euch ins Herz hinein, dass ihr euch von einem einzigen Kerl erschrecken, verjagen und das Gewehr nehmen lasst!
Der Teufel soll mich holen, wenn's nicht der Teufel selbst gewesen ist. Ich hab ja die Hörner und seine raue Haut selbst begriffen.
Ach,
mag der Teufel oder sein Mutter gewesen sein. Wenn ich nur meinen Ranzen wieder hätte.
Was meinst du wohl, dass der Teufel mit deinem Ranzen und dem Feuerrohr machen wollte? Dürfte man den Hals verwetten, wo nicht der Kerl, den ihr so schändlich entlaufen lassen, beide Stück mit sich genommen?
Es könnte auch wohl sein, dass seither etliche Bauern da gewesen sind, welche die Sachen gefunden und aufgehoben haben.
Kreuz Donner, nein, es war der Teufel mit rauer Haut und zween Hörnern.
Zuletzt nahmen sie ihren Weg weiters. Ich aber machte den Ranzen auf zu frühstücken und langte im ersten Griff einen Säckel heraus, in welchem 300 und etlich 60 Dukaten waren. Mich erfreute aber der Knappsack viel mehr, weil ich ihn mit Proviant so wohl versehen sah. Als er leer geworden, jagte mich der Hunger in die Bauernhäuser. Ich war sehr glückselig im Stehlen und wurde niemals bei einer Mauserei ertappt. Aus meinen Eselohren machte ich zwei Armbänder, gesellet meine hanauischen zu den schnapphanischen Dukaten, tat solche in besagte Armbänder wohl arrestieren und oberhalb der Ellenbogen um meine Arme binden.
Im Traum oder im wirklichen Leben, wer will das sagen, flog Simplicius auf einen Hexentanzplatz, allwo eine große Schar Volkes einen wunderlichen Ringtanz vollführten. Etliche Fouragierer weckten ihn dann auf freiem Feld auf und nahmen ihn mit in das Lager vor Magdeburg. Dort wurde er vor einen Obristen zu Fuß gebracht.
Wo kommst du her und was für einem Herrn bist du zugehörig?
Ach, Herr, ich bin...
Hoho, den kenne ich. Dies ist des Kommandanten Karl zu Hanau.
Hm? Und was weiters?
Ihn haben Kroaten von des Obrist Korpus Regiment zu Hanau vor der Festung hinweggenommen. Der Kommandant hat ihn ungern verloren, weil er ein gar artlicher Narr ist. Auch kann er wohl auf der Lauten schlagen.
Dann lass eins hören.
Demnach ich mich ziemlich bekröpft und zugleich einen guten Schluck zerbster Bier verschluckt hatte, ließ ich hören, was ich könnte.
Und wo willst du weiters hin?
Das gilt mir gleich, Herr Obrist.
So bleib bei mir und sei mein Hofjunker. Ach, wo sind denn deine Eselsohren hinkommen?
Ach ja, wenn du wüsstest, wo sie wären, so würden sie dir nicht übel anstehen. Ich wurde in kurzer Zeit bei den meisten hohen Offizieren sowohl im kursächsischen als kaiserlichen Lager bekannt. Sonderlich bei dem Frauenzimmer, welches meine Kappe, Ärmel und abgestutzten Ohren überall mit seidenen Banden zierte. Als mein Obrister aber ein eigene Lauten für mich überkam, denn er gedachte ewig an mir zu haben, da durfte ich nicht mehr in beiden Lagern so hin und wieder schwärmen, sondern er stellete mir einen Hofmeister dar, der mich beobachten und dem ich gehorsamen sollte. Dieser war ein Mann nach meinem Herzen, still, verständig, wohlbelesen und von allerhand Wissenschaften und Künsten. Er war vordem sehr reich gewesen, war aber von den Schwedischen bis in Grund ruiniert worden. Einsmals fand er mich an einem einsamen Ort hinter dem Lager.
Lieber guter Freund, ich erfreue mich, dass ich hier allein mit dir reden kann. Ich weiß, dass du kein Narr bist, wie du dich stellest, zumalen auch in diesem elenden und verächtlichen Stand nicht zu leben begehrst. Wenn du zu mir als einem ehrlichen Mann dein Vertrauen setzen willst, so will ich mit Rat und Tat bedacht sein, wie dir etwa zu helfen sein möchte, damit du aus deinem Narrenkleid kommest.
Ich bedanke mich der guten Neigung mit großer Freude. Gern möchte ich von meiner Narrenkappe erlöst sein.
Ich will dir durchaus nicht raten, dein Narrenkleid schon in Bälde abzulegen, da ich in deinen Händen lese, dass dir dein Fatum ein Gefängnis androhe, das Leib- und Lebensgefahr mit sich bringt.
Wir kamen auf den Spielplatz, da man mit Würfeln turniert. Der Platz war ungefähr so groß wie der alte Markt in Köln, überall mit Mänteln überstreut und mit Tischen bestellt. An den närrischen Leuten dort sah man sein blaues Wunder, weil sie alle zu gewinnen vermeinten, welches doch unmöglich. Etliche trafen, etliche fehlten, etliche gewannen, etliche verspielten, etliche betrogen und andere wurden besäbelt. Dahero lachten die Gewinner und die Verspieler bissen die Zähne aufeinander. Sie zwackten, laureten und stahlen einander ihr Geld ab.
Nun, Simplici, wie gefällt dir das Wesen?
Dass man so greulich Gott lästert, gefällt mir nicht. Im Übrigen ist es eine Sache, auf welche ich mich noch nichts verstehe.
So wisse, dass dieses der allerärgste und abscheulichste Ort im ganzen Lager ist. Wer sich auf den Spielplatz begibt zu spielen, derselbe begibt sich in eine Gefahr, darin er nicht allein sein Geld, sondern auch sein Leib, Leben, ja was das Allerschrecklichste ist, sogar seiner Seelenseligkeit verlieren kann.
Liebster Herr, wenn denn das Spielen ein so schrecklich und gefährlich Ding ist, warum lassen es dann die Vorgesetzten zu?
Das Spielen ist bereits zu unterschiedlichen Malen bei Leib- und Lebensstraf verboten. Und das Befehl der Generalität durch Rumormeister, Profosen, Henker und Steckenknecht mit gewaffneter Hand öffentlich und mit Gewalt verwehret worden. Aber das half alles nichts, denn die Spieler kamen anderwärts in heimlichen Winkeln und hinter den Hecken zusammen, entzweiten sich und brachen einander die Hälse darüber, also dass man solcher Mord- und Totschlag halber das Spielen nicht allein wieder öffentlich erlauben, sondern sogar diesen eigenen Platz dazu widmen musste, damit die Hauptwacht bei der Hand wäre. Wird man doch unter 10.000 Spielern selten einen Reichen finden, sondern sie sind gewöhnlich im Gegenteil arm und dürftig, weil ihr Gewinn leicht geschätzt und dahero gleich wieder liederlich verspielt wird. Bei den Gewinnern baut der Teufel schreckliche Schlösser in die Luft. Bei denen aber so verspielt haben, setzet er lauter solche Dank und Anschläge, die durch Verschwendung, Hoffart, Fressen, Saufen, Huren und Buben auf nichts anders als das endliche Verderben zielen.
Meines Obristen Schreiber, Olivier mit Namen, war ein arger Gast und durchtriebener Schalk. Dieser Speivogel überredet mich zu allerlei und gab mir viel Materie an die Hand, dadurch ich auf dem Weg unterhalten wurde, den die Narren zu wandeln pflegen.
Ja, Simplicity, man hat die öffentlichen gemeinen Häuser in Prag hinter der Mauer abgebrochen und verbrennt, davon die Funken und der Staub wie der Samen eines Unkrauts in alle Welt zerstoben ist. Und, Simplicity, es kommen von den Soldaten keine tapferen Helden und herzhaften Kerle in den Himmel, sondern lauter einfältige Tropfen, Bärenhäute und dergleichen. Auch schießt man Simplicity im Krieg zu Zeiten mit güldenen Kugeln. Und je kostbarer solche sind, je größeren Schaden pflegen sie zu tun. Und weißt du, Simplicity, dass mehr als der halbe Teil von den Weibern Hosen tragen, ob man sie schon nicht sieht? Ja, ja. Ja.
Welches ich ihm alles glaubte. So ein dummer Narr war ich.
Von weit anderen Qualitäten war der Sohn des Hofmeisters, der bei der kursächsischen Armee ein Musterschreiber war und wie sein Vater Ulrich Herzbruder hieß. Mit diesem machte mein Simplicius eine solche Freundschaft,
dass wir ewige Brüder zusammenschwören. Kraft deren wir einander in Glück, in Lieb und Leid nimmermehr verlassen wollen.
Der Obrist war bedacht, diesen jungen Herzbruder von seinem Kapitän loszuhandeln und ihn zu seinem Regimentssekretario zu machen. Des Obristen Schreiber, dieser Olivier, der sich auch auf die Stelle des Sekretarius spitzte, neidete ihm die Gunst des Obristen und fürchtete, er würde bei diesem Handel übergangen. Es wurde nun nach einer Tauffestlichkeit in der Familie des Obristen ein goldener Tischbecher vermisst. Dem Olivier war das eine erwünschte Gelegenheit, ein Schelmenstück, mit welchem er lang schwanger gegangen, auf die Welt zu bringen. Mit Hilfe des Profoss, welcher ein abgefeimter Erzvogel und Kernbösewicht war, ein Schwarzkünstler und Teufelsbanner, gelang es dem Olivier, durch ein täuschendes teuflisches Zauberkunststück, in welchem herumwuselnde junge Hündlein eine unheimliche Rolle spielten, die Sache so hinzustellen, dass der Obrist glauben musste, niemand anders als der junge Herzbruder habe den Becher gestohlen.
Siehe da, du undankbarer Gast! Hab ich dieses Diebstück, das ich dir niemals zugetraut hätte, mit meinen Gunsten um dich verdient? Schaue! Ich habe dich zu meinem Sekretario des morgenden Tags machen wollen. Aber nun hast du verdient, dass ich dich noch heute aufhängen ließe. Welches auch unfehlbar geschehen sollte, wenn ich deines ehrlichen alten Vaters nicht verschonete. Geschwind, Herzbruder, packe dich aus meinem Lager und lasse dich die Tat deines Lebens vor meinen Augen nicht mehr sehen.
Sobald des jungen Herzbruders Kapitän diese Geschichte erfuhr, nahm er ihm auch die Musterschreiberstelle, von welcher Zeit an Herzbruder bei Männiglich so veracht wurde, dass ihn die Hund hätten anpissen mögen. Sein Vater aber bekümmert sich dergestalt darüber, dass er in eine schwere Krankheit fiel. Demnach er sich aber ohne das hiebevor selbst prognostiziert hatte, dass er den 26. Juli Leib- und Lebensgefahr ausstehen musste, also erlangte er bei dem Obristen, dass sein Sohn noch einmal zu ihm kommen durfte.
Sohn, gedenke auf Mittel und Wege, wie du anderwärts dein Glück versuchen kannst.
Aber wie kann ich mich bei meinem Kapitän loskaufen, Vater? Da mangelt's an Geld. Wenn einer käme und uns 100 Taler brächte, so getraute ich, aus allen meinen Nöten zu kommen.
Bruder, wenn dir damit geholfen wird, so hab ein gut Herz, denn ich will dir 100 Dukaten geben.
Ach, Bruder, was ist das? Bist du denn ein rechter Narr? Oder so leichtfertig, dass du in unserer äußersten Trübsal noch scherzest?
Nein, nein, nimm 100 Dukaten zu dir. Mit dem Rest will ich deinem kranken Vater auswarten.
Dank, Simplici. Wenn uns Gott wieder zu dem Unsrigen verhilft, werden wir dich um diese Summa mit großem Dank befriedigen.
Und ich schwöre, mich an dem Olivier zu rächen oder darum zu sterben.
Nein, nein, Sohn, das verbiete ich dir. Denn der den Olivier totschlägt, wird vom Simplicio den Rest bekommen. Ihr sollt mir eidlich schwören, einander bis in Tod zu lieben und in allen Nöten beizustehen.
Der junge Herzbruder verfügte sich nach Hamburg und ließ sich unter der schwedischen Armee für einen Freireuter gebrauchen. Der alte Hofmeister aber genas von Tag zu Tag, doch wollte er sich noch krank stellen bis der 26. Juli, vor welchem Tag er sich merklich entsetzte, vorbei wäre. Dem falschen Olivier weissagte er ausdrücklich, dass er eines gewaltsamen Todes sterben müsste und dass der Simplicius seinen Tod rächen und den Mörder des Olivier umbringen werde. Am 26. Juli nun vermahnte der Hofmeister den Simplicium und einen Kurierschützen, niemand zu ihm ins Zelt zu lassen.
Lasst mich vor den Hofmeister, als mit welchem ich noch diesen Abend notwendig reden muss.
Nein, Herr Leutnant, es kann nicht sein.
Sag nicht in der Scheiße! Jetzt beißt mich der Kerl noch in die Hand. Weg!
Der Herr sei gebeten, mir zu verzeihen, dass ich die Frechheit brauche, ein Wort mit ihm zu reden.
Wohl. Was beliebt denn dem Herrn?
Nichts anders, als dass ich den Herrn bitten wollte, mir meine Nativität zu stellen.
So, so, sein Horoskop. Mein hochgeehrter Herr Leutnant werde mir vergeben, dass ich demselben für diesmal meiner Krankheit halber nicht willfahren kann. Wenn er sich aber bis morgen zu gedulden beliebt, will ich ihm verhoffentlich genugsame Satisfaktion tun.
Herr, er sage mir nur etwas dieweil aus der Hand.
Mein Herr, dieselbe Kunst ist gar misslich und betrüglich.
Herr,
aber ich will morgen alles gerne tun, was der Herr an mich begehret.
Herr, ich bitte nur um ein paar Wort meines Lebens endbetreffend. Mit Versicherung, wenn solches etwas Böses sein sollte, dass ich des Herrn Red als eine Warnung vor Gott annehmen will, um mich desto besser vorzusehen. Darum bitte ich, um Gottes Willen, der Herr wolle mir die Wahrheit nicht verschweigen. Hier meine Hand.
Nun wohl an. So sehe sich der Herr denn wohl vor, damit er nicht in dieser Stund noch aufgehängt werde.
Was, du alter Schelm, solltest du einem Kavalier solche Worte vorhalten dürfen? Nimm dies!
Er zog vom Leder und stach meinen lieben alten Hofmeister im Bett zu Tod. Ich und der Furierschütz riefen alsbald Lärmen und Mordio, und da eben der Kurfürst von Sachsen mit vielen Pferden vorbeigeritten kam, ließ er sich den Fall melden.
Ha, das wäre eine schlechte Disziplin in einem kaiserlichen Lager, wenn auch ein Kranker im Bett vor den Mördern seines Lebens nicht sicher sein sollte. Man henke den Kerl sogleich.
Aus dieser wahrhaftigen Historie ist zu sehen, dass nicht sogleich alle Wahrsagungen zu verwerfen seien, wie etliche Gecken tun, die gar nichts glauben. So kann man auch hieraus abnehmen, dass der Mensch sein aufgestecktes Ziel schwerlich überschreiten mag, wenn ihm gleich sein Unglück lang oder kurz zuvor durch dergleichen Weissagungen angedeutet wurde.
Die wollt sich nicht ergeben, was dem Herrn Tilly in sein Wort. Graf Tilly die Stadt besteigen hieß und alles niederhauen ließ, was sie nur trafen an. Aber es war so ungeheuer, die ganze Stadt war voller Feuer. Auf 30.000 Seelen gut, die Schwert und Feuer verzehren tut, sogar in schneller ein. O Magdeburg, du schöne Stadt, Gott dich gar hart gestraft hat.
Ich wurde meines Stands in Magdeburg so müd und satt und gedachte, meines Narrenkleids loszuwerden. Bei einem Fourageritt in einem Dorf wollte ich etliche Bauernkleider finden, um welche ich meine Narrenkapp vertauschen wollte, musste jedoch mit einem Weiberkleid vorlieb nehmen. Wurde darauf von einigen geilen Furierern als Frau verfolgt und rettete mich in meiner Not zu einigen Offizierinnen.
Ihr Damen, ich bitte um aller Weiber Ehre und Tugend willen. Ihr wollet meine Jungfernschaft vor diesen geilen Buben schützen. Oh.
Er wurde von einer Rittmeisterin als Magd genommen. Diese Rittmeisterin vernarrte sich in des Fräulein Simplicius. Oder sollte ich sagen Simplicia, glatten Leib, und gab ihm oder ihr nur allzu deutsch zu verstehen, wo sie der Schuh drückte. Doch der Rittmeister und sein Knecht fanden auch Gefallen an der frommen Jungfrau, so daß Herr und Knecht eifrigst von ihm begehrten, was er ihnen nicht leisten konnte. Einstmals, als Herr und Frau schliefen, stund der Knecht in der Nacht vor des Simplici-Wagen, in welchem er schlafen musste, und klagte seine Lieb in heißen Tränen.
O Liebste, Liebste, Gnade und Barmherzigkeit, sei sie meine.
Nein, nein, ich will mein Keuschheit bis in Ehestand bewahren.
Ich biete die Ehe tausendmal an, so lass mich ein, mein Schatz.
Es ist unmöglich, mich mit dir zu verehelichen.
So sieh meinen Degen. Ich setz mir die Spitze auf die Brust und den Knopf an den Wagen und stürze mich allsogleich hinein in meinen...
Morgen früh, warte bis morgen früh. Dann will ich dir endlichen Bescheid geben.
Gut, morgen früh. So gehe ich schlafen. Oh, morgen früh. Morgen früh. Morgen früh.
Mein Sach tut in die Länge kein Gut. Die Rittmeisterin wird je länger, je importuner mit ihren Reizungen. Ich muss ihr bei hellem Tag Flöhe fangen, nur darum, damit ich ihre alabasterweißen Brust sehen und ihren zarten Leib genug betasten soll. Der Rittmeister wird verwegener mit seinen Zumutungen und der Knecht verzweifelter mit seiner beständigen Lieb. Nein, mein Weiberkleid ist viel saurer zu tragen als meine Narrenkapp. Was soll ich tun?
Und als der Morgen nahte?
Sabina! Sabina, Liebste! Mein Schatz, steh auf und halt mir dein Versprechen!
Sei leis! Es könnte uns der Herr hören!
Entweder du kommst jetzt aus dem Wagen zu mir, oder du lässest mich zu dir ein.
Siehst du mich denn für eine Hure an? Meine Gestrichzusag ist auf den Ehestand gegründet, außer dessen du meiner nicht teilhaftig werden kannst.
So steh jetzt auf! Es beginnt zu tagen.
Oh nein! Nein, nein! Kerl, ich werde dich...
Herr Rittmeister, nein!
Warte! Mit bloßem Degen werf ich dich!
Zu Hilfe!
Herr Rittmeister!
Du Bluthur! Warte, ich will dich lehren, du. Ich werf's dir heim. Ich will...
Nein! Herr Rittmeister, nein!
Hör auf zu schreien! Damit wir keinen Alarm erregen, jetzt wo die sächsische und kaiserliche Armee so eng beieinander liegen.
Als es nun Tag worden, gab mich der Herr den Reuterjungen preis. Sie eileten mit mir einem Busch zu, ihre viehischen Begierden desto besser zu sättigen. Das schreckliche Geschrei lockte den Rumormeister herzu, welcher eben ankam, als sie mir die Kleider vom Leib gerissen und gesehen hatten, dass ich kein Weibsbild war. Ich wurde gefangen genommen, erkannt und dem Erzvogel von Profosen gefänglich überliefert. Unser Regimentsschultheiß bekam gleich Befehl, mich zu examinieren.
Es ist ungewöhnlich und eine fast argwöhnische Sache, dass sich ein Mannsbild bei einer Armee in Weiberkleidern sollte finden lassen. Oder ist er nicht gar ein Kundschafter? Oder Spion? Vielleicht gar einer, der hexen kann? Gib er mir Antwort auf folgende Punkte. Erstlich, hat er studiert oder ist er auf wenigstens Lesens und Schreibens erfahren?
Ich habe zwar nicht studiert, kann aber doch Deutsch lesen und schreiben.
Zweitens, warum hat er sich in Gestalt eines Narren dem Lager vor Magdeburg genähert?
Weil ich kein Anderkleid gehabt, musste ich wohl im Narrenkleid aufziehen.
Drittens, aus was Ursach verstellet er sich in Weiberkleider?
Weil ich meines Narrenkleids müd gewesen und keine Mannskleider haben konnte.
Wo ist viertens dein Vaterland und wer sind seine Eltern gewesen?
Mein Vaterland ist der Spessart und meine Eltern sind Bauersleute.
Fünftens, wo hat er sich aufgehalten, ehe er in das Lager vor Magdeburg kommen?
Zu Hanau, bei dem Gubernator und danach bei den Kroaten, Obrist Korpes genannt.
Die Aussage ist geschrieben.
Nun sag mir noch, wie kannst du sagen, dass du nicht studiert hast, da du doch einen Priester unter der Messe auf die Wort Domine non sum dignus auch in Latein geantwortet hast?
Herr, Das haben mich damals andere Leute gelehrt.
Ja, ich sehe dich für den Rechten an, den man die Zunge erst mit der Folter lösen muss. Ab!
Der Profoss musste mich in Gegenwart des Generalauditors noch einmal visitieren und fand, oh Unglück, meine beiden Eselsohren mit den Dukaten, welche der Generalauditor gleich zu sich steckte.
Ha, dieser Verräter hat ohne Zweifel ein großes Schelmenstück zu verrichten auf sich genommen. Denn warum sollte sich sonst ein Gescheiter in ein Narrenkleid stecken oder ein Mannsbild in ein Weiberkleid verstellen? Warum vermeint man wohl, zu was end er sonst mit einem so ansehnlichen Stück Geld versehen sei, als etwas Großes zu verrichten? Was vermeint ihr Herren wohl, was er sonst bei dem Gubernator zu Hanau, dem allerverschlagensten Soldaten in der Welt, für listige Praktiken ins Werk zu setzen, begriffen habe? Der nächste Weg ist, dass man morgen mit ihm auf die Folter und wie er es verdient haben wird, dem Feuer zu eilen.
Aber ehe man den strengen Prozess mit mir ins Werk setzte, gerieten die Schwedischen den unsrigen in die Haare. Gleich anfänglich kämpften die Armeen um den Vorteil und gleich darauf um das schwere Geschütz, dessen die unsrigen stracks verlustig wurden. Als eine schwedische Eskadron auf die unsrige traf, waren wir Gefangenen, sowohl als die Fechtenden selbst, in Todesgefahr. Denn in einem Augenblick flog die Luft voller singender Kugeln über uns her.
Und hauen und stechen und schießen und töten und schreien und kriechen und fallen und losstürmen und hochreißen und das Blut spritzen sehen und das Blut spritzen lassen. Und stolpern und flüstern und fluchen und die Glieder retten und wieder und Leben und.
Im Treffen selbst suchte ein jeder seinem Tod mit Niedermachung des Nächsten, der ihm aufstieß, vorzukommen. Das greuliche Schießen, das Geklapper der Harnisch, das Krachen der Piken und das Geschrei beides der Verwundten und Angreifenden machten neben dem Trompeten und Pfeifen eine erschreckliche Musik. Da sah man nichts weiter als einen dicken Rauch und Staub, welcher schien, als wollte er die Abscheulichkeit der Verwundten und Toten überdecken. In demselbigen hörete man ein jämmerliches Wehklagen der Sterbenden und ein lustiges Geschrei derjenigen, die noch voller Mut staken. Die Pferde verließen die Menschen in ihrer Wut und Raserei, rissen aus und suchten im freien Feld ihre erste Freiheit. Die Erde, deren Gewohnheit ist, die Toten zu bedecken, war damals an selbigem Ort selbst mit Toten überstreut, welche auf unterschiedliche Manier gezeichnet waren. Köpfe lagen dorten, welche ihre natürlichen Herren verloren hatten, und hingegen Leiber, die ihrer Köpfe mangelten. Etliche hatten grausam und jämmerlicherweise die Ingeweide heraus, und andern war der Kopf zerschmettert und das Hirn zerspritzt. Da sah man, wie die entseelten Leiber ihres eigenen Geblüts beraubet und hingegen die Lebendigen mit fremdem Blut überflossen waren. Da lagen abgeschossene Arm, an welchen sich die Finger noch regten, gleichsam, als ob sie wieder mit ins Gedräng wollten. Hingegen rissen Kerles aus, die noch keine Tropfen Blut vergossen hatten. Dort lagen abgelöste Schenkel, welche, ob sie wohl der Bürde ihres Körpers entladen, dennoch viel schwerer worden waren, als sie zuvor gewesen. Da sah man zerstümmelte Soldaten um Beförderung ihres Todes, hingegen andere um Quartier und Verschonung ihres Lebens bitten. Summa summarum, das war nichts als ein elender, jämmerlicher Anblick. Die schwedischen Sieger trieben unsere Überwundenen von der Stelle, darauf sie so unglücklich gefochten. Und indem mein Herr Profoss uns mit dem Tod bedrohte und also nötigte, samt ihm durchzugehen, jagte der junge Herzbruder mit noch 5 Pferden und grüßte ihn mit seiner Pistole.
Siehe da, Profoss, du alter Hund! Ist's noch Zeit, junge Hündlein zu machen wie ehemals? Ich will dir die Mühe bezahlen. Ich will dir nicht vergeblich zu Gefallen herkommen sein. Du musst sterben und wäre dir gleich die Seele angewachsen. Nimm die!
Also bekam der Profost seinen Lohn. Ich aber wurde von Herzbruder erkannt, welcher mich meiner Ketten und Band entledigen, auf ein Pferd setzen und durch seinen Knecht in Sicherheit führen ließ.
Nun durchlebte mein Simplicius, von mir erfunden und mit allerlei Gutem wie Bösem begabt, ein wechselhaftes Leben. Sein Herzbruder wurde bei einem Gefecht gefangen genommen, und Simplicius bekam bei des Herzbruders Obristleutnant das Amt des Lautenschlägers. Der Obrist wiederum geriet in kaiserliche Gefangenschaft, und Simplicius wurde seinem sechsten Herrn, einem allen Kriegskünsten abholden Dragoner, zugeteilt, mit dem er in Westfalen ein abgelegenes Frauenkloster, das Paradies genannt, bewachen und beschützen sollte.
Das Paradies fanden wir, wie wir es begehrten, denn da setzte es das fetteste Bier, die besten westfälischen Schinken und Knackwürste, Wohlgeschmack und sehr delikat Rindfleisch, das man aus dem Salzwasser kochte und kalt zu essen pflegte. Da lernete ich das schwarze Brot fingerdick mit gesalzener Butter schmieren und mit Käse belegen, damit es desto besser rutschte. Und wenn ich so über einen Hammelskolben kam, der mit Knoblauch gespickt war und eine gute Kanne Bier daneben stehen hatte, so erquickte ich Leib und Seel und vergaß all meines ausgestandenen Leids.
Auch hatte Simplicius das Glück, das Jagen und das Fechten zu lernen. Die Leute nannten den grün gekleideten Jüngling, der sich in Soest ein feines Gewand aus grün wollenem Tuch hatte machen lassen, das Jägerken. Solcher Gestalt durchlebten Herr und Knecht einen Winter in aller Wollust. Doch dann sollte der Dragoner im Kloster abgelöst werden, über welche Aussicht er stark erkrankte, und bald musste der Simplicius ihm eine Grabschrift machen.
Der Schmalhans lieget hier, ein tapferer Soldat, der all sein Lebetag kein Blut vergossen hat.
Dem Kommandanten von Soest mangelte ein Kerl im Stall. Er hatte von dem Jäger von Soest gehört, auch davon, dass dieser trotz seiner Jugend fast schon wie ein Soldat gehandelt wurde. Er ließ also den Simplicissimum zu sich kommen.
Hör, Jägerkum, du sollst mein Diener werden.
Herr, was sollen denn meine Verrichtungen sein?
Ei, du sollst meiner Pferdhelfern warten.
Herr, wir sind nicht füreinander. Ich hätte lieber einen Herrn, in dessen Dienst die Pferd auf mich warten. Weil ich aber keinen solchen werde haben können, will ich ein Soldat bleiben.
Dein Bart ist doch viel zu klein.
Oh nein, ich getraue einen Mann zu bestehen, der 80 Jahre alt ist. Der Bart schlägt keinen Mann. Sonst würden die Böck hochästimiert werden.
Also wenn die Courage so gut ist wie das Mundwerk, so will ich dich noch passieren lassen.
Das kann bei der nächsten Okkasion probiert werden.
Gut, gut. Also bleib, der du bist.
Simplicius erbte seines alten Dragoners Hosen mit etlich eingenähten Dukaten, kaufte Pferd und Gewehr, ließ sich wieder grün kleiden, denn der Name Jäger gefiel ihm sehr. Sein altes Kleid gab er seinem Jungen, und also ritt er selbander daher, wie ein junger Edelmann, und dünkte sich fürwahr keine Sau zu sein. Er war so kühn, seinen Hut mit einem tollen Federbusch zu zieren, wie ein Offizier, hatte Neider und Missgönner und war bald bei Freund und Feind bekannt und berühmt.
Vor Dorsten, Lippstadt und Coesfeld in Westfalen lag ich vor den Toren und machte gute Beute. Und weil ich überall glücklich durchkam, hielten die Leute von mir, ich könnte mich unsichtbar machen und wäre so fest wie Eisen und Stahl. Davon wurde ich gefürcht wie die Pest, und schämten sich 30 Mann vom Feind nicht vor mir durchzugehen, wenn sie mich nur mit 15 in der Nähe wussten.
Einstellungskorridor.
Welcher in solchem Alter, als ich trug, ein eigen Fähnlein haben wollte, musste ein Guter von Adel sein. Zudem konnte mich mein Hauptmann nicht befördern, weil keine ledigen Stellen bei seiner Kompanie waren. Ich spekulierte Tag und Nacht, wie ich etwas anstellen möchte, mich noch größer zu machen.
Der Narr gedachte nicht, dass der Krug so lange zum Brunnen geht, bis er einmal zerbricht. Es geht aber nicht anders. Wenn ein junger, unbesonnener Soldat Geld, Glück und Courage hat, dann folget Hoffart und Übermut. Und aus solcher Hoffart hielt er anstatt eines Jungen zween Knecht, die er trefflich herausstaffierte und beritten machte, womit er sich aller Offiziere Neid aufbürdete. Bei seinen Beutezügen freilich ging der Simplicius meist mit großer Höflichkeit vor sich, wie folgender Briefwechsel mit einem Dorfpfarrer zeigt, dem er nächtens mit Hilfe seines Kumpans Springensfeld sowie weiterer Gesellen eine Menge Schinken, Speck und Knackwürst mittels eines vom Dach heruntergelassenen Seils und unter dem Vorwand, der Teufel persönlich zu sein, gestohlen hatte.
Wohl ehrwürdiger Herr Pfarrer, wenn ich dieser Tagen im Wald noch etwas von Speisen zu leben gehabt hätte, so hätte ich nicht Ursache gehabt, euer Wohlehrwürden ihren Speck zu stehlen, wobei sie vermutlich sehr erschreckt worden. Ich bezeuge beim Höchsten, dass sie solche Angst wider meinen Willen eingenommen, hoffe dero wegen die Vergebung desto ehender. Schicke dero halben statt der Bezahlung gegenwärtigen Ring, mit Bitt, euer Wohlehrwürden belieben, damit Vorlieb zu nehmen. Versichere daneben, dass ihr einen dienstfertigen und getreuen Diener habt, an dem, welcher sonst genannt wird, der Jäger von Soest.
Den besagten Ring aber hatte er kurz zuvor bei einem Raubzug auf eine reiche Handelskarawane erschnappt, bei welchem 30 Gefangene ohne Verlust eines einzigen eigenen Mannes gemacht wurden. Der Pfarrer antwortete bald:
Edler Jäger, wenn derjenige, dem ihr den Speck gestohlen, hätte gewusst, dass ihr ihm in teuflischer Gestalt erscheinen würdet, hätte er sich nicht so oft gewünscht, den Landberuf an einen Jäger zu sehen. Gleichwie aber das geborgte Fleisch viel zu teuer bezahlt worden, also ist auch der Schrecken desto leichter zu verschmerzen, vornehmlich weil er von einer so berühmten Person verursacht worden, der ihn mit allerdings verziehen wird. Wahle.
Rinder und Durst, auch Hitz und Kälte, Arbeit und Armut, mir es fällt. Gewalt hat Ungerechtigkeit, treibende Last durch alle Zeit.
Also machte ich's aller Orten und überkam dadurch einen großen Ruf. Und je mehr ich ausgab und verspendierte, je mehr flossen mir Beuten zu und bildete mir ein, dass ich diesen Ring, wiewohl er bei 100 Reichstaler wert war, gar wohl angelegt hätte. Dabei fing ich an, nach und nach mit Fressen und Saufen ein epikurisch Leben zu führen, weil ich meines Einsiedlers leer vergessen und niemand hatte, der meine Jugend regierte oder mich hätte strafen und abmahnen sollen. Denn meine Offizier machten selbst mit und reizten mich vielmehr zu allen Lastern. Davon wurde ich endlich so gottlos und verrucht, dass mir kein Schelmstück zu groß.
Der Sündenbrust hat mich nicht nur befleckt, er hat vielmehr den ganzen Geist bedeckt. Gott müsste mich als unrein von sich treiben, doch weil ein Tropfen heiliges Blut so große Wunder tut, kann ich doch unverstoßen bleiben.
Ich bekam Zeitung, dass ein Kerl sich in Werl aufhielte, welcher auf Raubzüge trefflich Beute machte, sich grün kleiden ließ und hin und her auf dem Land unter meinem Namen mit Weiberschänden und Plünderungen allerhand Ausschweifungen verübte, maßen dahero greuliche Klagen auf mich einkamen, da ich nicht ausdrücklich dargetan, dass ich in den letzten Zeiten, da er ein und ander Stücklein unter meinem Namen verrichtet, mich anderswo befunden. Ich ließ ihn mit Wissen des Kommandanten in Soest auf einen Degen oder ein paar Pistolen ins freie Feld zum Duell laden, aber er hatte das Herz nicht zu erscheinen.
Als alle Mahnungen und Drohungen nichts ausrichteten, schickte Simplicius einen seiner treuesten Knechte unter einem Vorwand zu seinem Widersacher nach Werl.
Herr, ich bin gekommen, dir zu dienen, denn du hast an meines alten Herrn statt ein grün Jägerkleid angenommen, dieweil dieser ein Leben hat begonnen wie ein Mistkerl und Feigling. Ich hingegen weiß alle Weg und Steg im Land und kann dir manchen Anschlag geben, gut Beute zu machen.
Gut, ich nehme dich.
Er ließ sich bereden, auf eine bestimmte Nacht mit ihm auf eine Schäferei zu gehen, etliche fette Hämmel zu holen, da ich und mein Spring ins Feld mit einem anderen Knecht schon aufpassten.
Holla, was folgt?
Ja, kaiserisch.
Was Regiments? Ich bin auch kaiserisch, ein Schelm, der seinen Herrn verleugnet.
Ich und mein Kamerad, wir sind von den Dragonern aus Soest und kommen ein paar Hämmel zu holen.
Wer seid ihr denn aus Soest?
Der Jäger von Soest.
Och, Schelmen seid ihr! Ach. Der Jäger von Soest ist so kein Narr, dass er sich in einem Schafstall fangen lässt.
Der Jäger von Werl, wollte ich sagen.
Sieh da, du ehrlicher Vogel. Wenn ich die kaiserlichen Waffen nicht respektierte, so wollte ich dir gleich eine Kugel durch den Kopf jagen. Ich bin der Jäger von Soest Becero gewesen.
Was?
Und dich halte ich für einen Schelmen, bis du einen von gegenwärtigen Degen zu dir nimmst und dich auf Soldatenmanier mit mir mischst.
Ach, nein, Herr, ich bitte
mich... Du musst einmal raufen, oder ich will dir den Hals brechen. Ich bin der Teufel.
Hochgeehrter Herr Teufel, ich bin nicht raufenshalber herkommen. Ich bitt um Gnad.
So soll er aber
drei Schaf den Hintern küssen. Lass gut sein, spring ins Feld, lass ihn laufen.
Der Jäger von Werl verschwand bald aus Werl, weil er sich so sehr schämte. Ich sammelte noch viel schöne Dukaten und Kleinodien, welche ich in der Soester Börde auf dem Land in hohle Bäume verbarg, weil mir solches die bekannte Wahrsagerin von Soest riet.
Mein Freund, du hast mir Feind in der Stadt und unter deinem Regiment als in den feindlichen Garnisonen, die dir und deinem Geld nachstellen.
Ich saß einstmals mit 25 Feuerröhren nicht weit von Dorsten und lauerte einem Konvoi mit etlichen Fuhrleuten auf. Da kam ein einziger Mann daher, fein ehrbar gekleidet, Der redete mit sich selbst.
Der Herr wird sich belieben lassen, vor mir hin im Busch zu gehen. Wofern er nicht als Feind traktiert werden will.
Solche Behandlung ist meinesgleichen nicht gewohnt.
Wer seid ihr denn?
Ich bin ein großer Gott. Ich bin der Gott Jupiter.
So, so. Nun denn, mein lieber Jupiter, wie kommt's doch, dass deine hohe Gottheit ihren himmlischen Thron verlässt und zu uns auf Erden steigt? Wir hier sind den himmlischen Göttern auch verwandt und eitel Waldgötter, von Faunen und Nymphen geboren.
Ich schwöre dir beim Styx, wenn du meinem Mundschenk Ganymed nicht so ähnlich sehest, du solltest hiervon nichts erfahren. Es ist ein groß Geschrei über der Welt Laster zu mir durch die Wolken gedrungen, und es ist in aller Götterrat beschlossen worden, ich könnte mit Billigkeit den Erdboden mit Wasser austilgen. Systemanalyse. Weil ich aber dem menschlichen Geschlecht mit sonderbarer Gunst gewogen bin, vagiere ich jetzt herum, der Menschen tun und lassen selbst zu erkunden, diejenigen zu strafen, die zu strafen sind, und hernach die übrigen nach meinem Willen zu ziehen.
Ach, Jupiter, deine Mühe und Arbeit wird allerdings umsonst sein, denn schickest du einen Krieg, so laufen alle verwegenen Buben mit, welche die friedliebenden, frommen Menschen nur quälen werden. Schickst du aber einen Sterben, so haben die Geizhälse und alle übrigen Menschen ein gewonnenes Spiel, in dem sie hernach viel erben. Wirst der halben die ganze Welt mit Butzen und Stiel ausrotten müssen.
Du redest von der Sache wie ein natürlicher Mensch, als ob du nicht wüsstest, dass uns Göttern möglich sei, nur die Bösen zu strafen und die Guten zu erhalten. Ich will einen deutschen Helden erwecken. Der soll alles mit der Schärfe des Schwerts vollenden. Er wird alle verruchten Menschen umbringen und die Frommen erhalten und erhöhen.
So muss ein solcher Held auch Soldaten haben. Und wo man Soldaten braucht, da ist auch Krieg. Und wo Krieg ist, da muss der unschuldig sowohl als der schuldig herhalten.
Dass du so gar nicht verstehen kannst. Ich will einen solchen Helden schicken, der keiner Soldaten bedarf und doch die ganze Welt reformieren soll. Vulcanus soll ihm in Horamatis sein Schwert schmieden, mit welchem er die ganze Welt bezwingen und alle Gottlosen niedermachen wird. Ein jede große Stadt, ein jede Festung wird er in der ersten Viertelstund in seinem Gehorsam haben. Er wird zum Zeichen, dass er friedenshalber und zur Beförderung aller Wohlfahrt vorhanden sei, ein weißes Fähnlein aufstecken. Kommen Sie dann zu ihm hinaus und bequemen sich wohlgut. Wo nicht, so wird er vom Leder ziehen und allen Zauberern und Zauberinnen, so in der ganzen Stadt sind, die Köpfe herunterhauen und ein rotes Fähnlein aufstecken. Wird sich aber dennoch niemand einstellen, so wird er alle Mörder, Wucherer, Dieb, Schelmen, Ehebrecher, Huren und Buben auf die vorige Manier umbringen und ein schwarzes Fähnlein sehen lassen, wofern aber nicht sobald diejenigen, so noch in der Stadt übrig bleiben, zu ihm kommen und sich demütig einstellen, so wird er die ganze Stadt und ihre Inwohner als ein halsstarrig und ungehorsam Volk ausrotten wollen, wird aber nur diejenigen hinrichten, die ein Ursach gewesen, dass sich das Volk nicht ehe ergeben. Also wird er in ganz Deutschland 10 von den klügsten und gelehrtesten Männern in jeder Stadt zu sich nehmen, aus denselben ein Parlament machen und die Leibeigenschaften samt allen Zöllen, Akzisen, Zinsen, Gülten und Umgelten durch ganz Deutschland aufheben. Alsdann werde ich herunter zu den Deutschen steigen, ganz Deutschland segnen, nur Deutsch reden und mit einem Wort mich so gut Deutsch erzeigen, dass ich ihnen auch endlich, wie vor diesen den Römern, die Beherrschung über die ganze Welt zukommen lassen werde.
Höchster Jupiter! Was werden aber die Fürsten und Herren dazu sagen? Werden sie sich nicht mit Gewalt widersetzen?
Hierum wird sich der Held wenig bekümmern. Er wird diejenigen, so unexemplarisch und verrucht leben, gleich den Gemeinen strafen. Den übrigen aber wird er die Wahl geben, im Land zu bleiben oder nicht.
Haha.
Die anderen aber, die Herren bleiben und immer zu herrschen wollen, wird er durch Ungarn und Italia, ja über den Hellespontum nach Asien hineinführen, in dieselben Länder gewinnen, alle Soldaten und Kriegsgurgeln in ganz Deutschland mitgeben.
Oh.
Und sie all dort zu lauter Königen machen. Alsdann wird er Konstantinopel in einem Tag einnehmen und allen Türken, die sich nicht bekehren und gehorsamen, die Köpfe vor die Hintern legen. Daselbst wird er das römisch-Kaisertum wieder aufrichten und sich wieder nach Deutschland begeben und wird eine Stadt mitten in Deutschland bauen, welche viel größer sein wird als Manoa in Amerika und goldreicher als Jerusalem zu Salomons Zeiten gewesen.
Ruhig, spring ins Feld, ruhig. Und die christlichen Könige, was werden sie bei der Sache tun?
Der in England, Schweden und Dänemark werden, weil sie deutschen Geblüts und Herkommens, der in Hispania, Frankreich und Portugal aber, weil die alten Deutschen selbige Länder hiebevor auch eingenommen und regiert haben, ihre Kronen, Königreich und inkorporierten Länder von der deutschen Nation aus freien Stücken zu Lehen empfangen. Und alsdann wird, wie zu Augusti-Zeiten, ein ewiger, beständiger Fried zwischen allen Völkern in der ganzen Welt sein.
Haha, hoho, hihi. Und alsdann wird's in Deutschland hergehen wie im Schlaraffenland, da es lauter Muskateller regnet und die Kreuzerpastetlein über Nacht wie die Pfifferling wachsen. Da werde ich mit beiden Backen fressen müssen wie ein Drescher und Malvasia saufen, dass mir die Augen übergehen.
Ja, freilich. Vornehmlich will ich dir die Plage des Erisichtern, dessen Hunger nie zu stillen war, anhängen würde. Weil du, wie mich dünken will, meine Hoheit verspottest.
Umwegfinanzierung.
Man sollte solchen Verrätern solch edle Perlen nicht vor die Säue werfen. Ja, freilich auf den Buckel geschissen für ein Brusttuch.
Allergütigster Jupiter. Du wärst ja wegen eines groben Waldgotts Unbescheidenheit halber deinem Ganymede nicht verhalten, wie es weiter in Deutschland hergehen wird bei so unterschiedlichen Religionen. Werden so unterschiedliche Pfaffen nicht die ihrigen hetzen und wegen ihres Glaubens wieder einen Krieg anspinnen?
Das will ich dir herzlich gern offenbaren. Nachdem mein Held den Universalfrieden der ganzen Welt verschafft, wird er die Geist- und weltlichen Vorsteher und Häupter der christlichen Völker und unterschiedlichen Kirchen mit einem sehr beweglichen Sermon anreden und ihnen die bisherigen hochschädlichen Spaltungen trefflich zu Gemüt führen, dass sie von sich selbst eine allgemeine Vereinigung wünschen und ihm das ganze Werk seiner hohen Vernunft nach zu dirigieren übergeben werden. Er wird sie erstlich mit Güte, endlich mit Ernst und Bedrohung dahin bringen, dass sie zu anderen schreiten und mit ihren halsstarrigen Meinungen die Welt nicht mehr wie vor Alters foppen. Jetzt weißt du, lieber Ganymede, alles, was du zu wissen begehrt hast. Nun sag mir aber auch, was die Ursache ist, dass du den Himmel verlassen hast.
Die Ursache, dass ich aus dem Himmel komme, ist, dass ich dich selbst darin mangelte, nahm derowegen des Dädali Flügel und flog auf Erden, dich zu suchen. Wo ich aber nach dir fragte, fand ich, dass man dir aller Orten und Enden ein schlechtes Lob verlieh. Du selbst, sagen die Spötter und Tadler, seist ein filzlausiger, ehebrecherischer, Hurenhengst. Vulcanus sei ein geduldiger Hahnrei. Venus sei die verhassteste Vettel von der Welt wegen ihrer Unkeuschheit. Mars sei ein Mörder und Räuber. Apollo, ein unverschämter Hurenjäger. Dieb und Kuppler. Priapus ein Unflat. Herkules ein Hirnschänder, Wüterich. Und in Summa, die ganze Schar der Götter sei so verrucht, dass man sie sonst nirgends hin als in des Augiers stallogieren sollte, welcher ohne das durch die ganze Welt stinkt.
Wäre es ein Wunder, wenn ich meine Güte beiseite setzte und diese gottschändenden Verleumder mit Donner und Blitz verfolgte. Wenn ich sie dergestalt genug verjagt und geplagt haben werde, so will ich sie durch die Eumenides ohne einzige Erbarmung ewiglich abstrafen lassen. Ich kehre vor, ihr kleinen Kinder, ich beschwöre euch, dass
zieht seine Hosen herunter und löbert die Blöder rauf.
Welch sprenkelige Haut.
Sie müssen ihn schön tribuliert haben.
Ihr sollt in Ewigkeit nicht erhalten, um was ihr so sorgfältig bittet. Fort! Weg! Weg!
Was meinst du, Jupiter?
Das Geschlecht der Flöhe. Als sie vernommen, dass ich auf Erden kommen sei, hat ihre Gesandten zu mir geschickt. Sie baten mich, ich wollte sie ihrer untertänigen Treu genießen lassen, welcher sie mir allerzeit erzeigt, indem sie allezeit am nächsten dabei gewesen und am besten gewusst hätten, was zwischen mir und der Jo, Callisto, Europa und anderen mehr vorgegangen. Hätten aber niemals nicht aus der Schule geschwätzt, noch meiner Gemahlin, der Juno, ein einziges Wort gesagt. Sie baten mich, dass sie in Zukunft nicht mehr so schimpflich zwischen den Fingern der Weiber zerquetscht und ratbrecht sollten werden, sondern mit einem heroischen Tod hingerichtet und entweder mit einer Axt wie Ochsen niedergeschlagen oder wie Wild... Darauf erlaubte ich ihnen, bei mir einzukehren und meinen menschlichen Leib...
endlich 30 Reiter als Konvoi!
Ihre Beiwohnung tun und lassen, empfinden zu machen, damit ich ein Urteil...
Still jetzt, Jupiter! Ich will nicht umsonst hier gelegen und nur einen Narren erbeutet haben.
Simplicius lockte die Reiter in einen Hinterhalt. Im ersten Willkommen wurden 13 Sättel geleert, der Rest von 17 samt ihrem Leutnant gefangen genommen. Auf den Wagen war Seide und holländisches Tuch. Es blieb nicht viel Zeit, die Toten zu plündern, weil sich die Fuhrleute zu Pferd aus dem Staub gemacht hatten, nach Dorsten zu. Wie nun alles vorüber war, grämte sich der gefangene Leutnant sehr.
Oh, welche Schand, welche Schand! Was für einen groben Fehler habe ich begangen. Und wie unvorsichtig habe ich einen schönen Trupp Reiter dem Feind in die Hände geführt und 13 brave Kerl auf die Schlachtbank geliefert. Welche Schand! Lasse mich totschießen. Ich muss den Schaden sonst mit meinem Kopf bezahlen.
Herr Leutnant, tapfere Soldaten gedenken, empfangene Schäden ein andermal wieder einzubringen. Du wirst mich nimmermehr dahin bringen, dass ich eine so schändliche Tat wider alle Billigkeit und löblicher Soldaten Gewohnheit begehe.
Ja, du hast nicht aufrecht gekämpft und redlich gefochten, sondern wie ein Schelm und Strauchmörder.
Was?
Hast meinen Soldaten das Leben wie ein Dieb abgestohlen.
Betrug im Krieg gegen den Feind zu üben, ist den Rechten erlaubt. Warum bist du nicht bei deinen Wagen geblieben? Warum hast du nicht rechtschaffen rekognoszieren lassen? Als jetzt und so unsinnige Narrenpossen anzufangen. Bindet ihn und verwahrt ihn als einen Unsinnigen.
Ich brachte meine Beuten und Gefangenen glücklich nach Soest und bekam mehr Ehr und Ruhm von dieser Partei als zuvor nimmer. Meinen Jupiter aber konnte ich nicht loswerden, denn der Kommandant begehrte ihn nicht, sondern sagte, er wolle ihn mir schenken. Also bekam ich einen eigenen Narren.
Ja, so wunderlich ist das Glück und so veränderlich ist die Zeit. Kurz zuvor tribulierten ihn die Lois, jetzt hatte er den Flöhegott Jupiter in seiner Gewalt. Vor einem halben Jahr diente er einem schlechten Dragoner als Junge, nunmehr aber hatte er selbst zwei Jungen, die ihn Herr nannten. Es war noch kein Jahr vergangen, dass ihm die Buben nachließen, ihn zur Hur zu machen. Jetzt war es so, dass die Mägdlein selbst sich aus Liebe in ihn vernarrten.
Der eine wählet die, der andere dann. Die Törichten und ihr Kompass, sie gleichen denen toten Gräbern. Ob sie zwar von außen schön, nur Stank und Mode in sich fassen und lauter Unglas sehen lassen.
Also wurde mein Simplicio Simplicissimus bei Zeiten gewahr, dass nichts Beständigeres in der Welt ist als die Unbeständigkeit selbst. Seine Hoffart vermehrte sich mit seinem Glück, daraus endlich nichts anderes als sein Fall erfolgen konnte.
Schließt ihr den Ketten und Bot und überschickt sie der Generalität. Alle Duell sind bei Leib und Lebensstraf verbunden.
Was war geschehen? Bei einer Wirtshauszecherei geriet mein Simplicius mit einer Schar Reiter aneinander. Ein Prahlwort ergab das andere über die Frage, wer im Krieg mehr wert sei, die Reiter oder die Dragoner und Musketierer. Die einen, die in offener Feldschlacht kämpfen, oder die anderen, die Städte und Festungen einnehmen mussten. Die Worte und Widerworte flogen. Mein Simplicius warf den Federhandschuh, der wurde aufgegriffen und schon gab's ein Duell auf dem Feld, bei dem der Simplicius obsiegte. Aber, wir haben es gehört, Simplicius kam ins Gefängnis, musste um seinen Kopf fürchten.
Meine Hoffart vermehrte sich mit meinem Glück, daraus endlich nichts als mein Fall erfolgen konnte.
Es ergab sich aber, dass der Generalfeldzeugmeister Graf von der Wahl zu der Zeit vor einer kleineren Festung, einem befestigten Rattennest, lag. Er hatte die Festung zur Übergabe aufgefordert. Weil aber der Gegner wohl wusste, dass der Graf keine großen Geschütze zur Hand hatte, mit denen er die Festung hätte sturmreif schießen können, hatten die Belagerten der Aufforderung getrotzt. Mein Simplicius in seinem Gefängnis kannte des Grafen Dilemma und bat seinen Obristleutnant, ihm Gehör beim Generalfeldzeugmeister zu verschaffen, weil er ein Mittel wisse, wie man den Gegner überrumpeln könne.
Nun, Jäger, dein Obristleutnant spricht gut von dir. Was ist dein Anliegen?
Gnädiger Herr, ob zwar mein Verbrechen und Euer Exzellenz rechtmäßig Gebot und Verbot mir das Leben absprechen, so heißet mich jedoch meine alleruntertänigste Treu, die ich dero römischer kaiserlicher Majestät bis in Tod zu leisten schuldig bin, ein Weg, dem Feind einen Abbruch zu tun und erst allerhöchst gedachter römisch-kaiserlicher Majestät nutzen.
Nun, gut. Was hast du für einen Anschlag, den Feind aus gegenwärtigem Ort zu bringen?
Herr, weil der Ort vor grobem Geschütz nicht bestehen kann, so hält meine Wenigkeit dafür. Der Feind würde bald akkordieren, wenn er nur eigentlich glaubt, dass wir Großgeschütz bei uns haben.
Das hätte mir wohl auch ein Narr gesagt. Wer wird Sie aber überreden, solches zu glauben?
Ihre eigenen Augen.
Ihre eigenen?
Ich habe Ihre hohe Wacht mit meinem Perspektiv gesehen. Die kann man betrügen. Wenn man nur etliche Blöcke mit Brunnenröhren auf Wagen ladet und dieselben mit einem starken Gespann in das Feld führt, so werden Sie schon glauben, es sei ein grobes Stück.
Mein liebes Birschlein, sind keine Kinder drinnen. Sie werden diesem Spiegelfechten nicht glauben, sondern die Stücke auch hören wollen. Und wenn der Poster nicht angeht, so werden wir vor aller Welt verspottet.
Gnädiger Herr, ich will schon Geschütze in Ihren Ohren lassen klingen, wenn man nur ein paar große Gewehre und ein ziemlich groß Fass haben kann. Sollte man aber wieder verhoffen, nur Spott damit erlangen, so werde ich der Erfinder, weil ich ohne das sterben muss, solchen Spott mit mir dahinnehmen und denselben mit meinem Leben aufnehmen.
Es wurden also drei Blöcke zu Wege gebracht und vor jedes 24 Pferd gespannt. Diese führten wir gegen Abend dem Feind ins Gesicht. Den Doppelflinten gab ich doppelte Ladung und ließ sie durch ein Großfass, dem der vordere Boden genommen war, losgehen. Das donnerte dermaßen, dass jedermann Stein und Bein geschworen hätte, es wären Quartierschlangen und schwere Geschütze gewesen. Darauf wurde uns noch dieselbige Nacht ein Tor der Stadt eingegeben, welches mir trefflich zugut kam, denn der Graf schenkte mir nicht allein das Leben, sondern ließ mich auf freien Fuß stellen und befahl dem Obristleutnant, dass er mir das erste Fähnlein, so ledig würde, geben sollte.
So habe ich also stattliche Hoffnung, in Bälde selbst ein Fähnlein zu haben. Wenn du dann fähnrich bist, so musst du ein Siegel und ein Wappen haben. Drei rote Larven in einem weißen Feld. Und auf dem Helm ein Brustbild eines jungen Narren in kälbernem Habit. Mit einem paar Hasenohren, vorne mit Schellen geziert. Sie schickt sich am besten zu meinem Namen, weil ich Simplicius heiße. Also werde ich recht schaffen, der Erste meines Namens, Stammes und Wappens. Und wenn mich jemand damit foppen will, so werde ich ihn ohne Zweifel auf einen Degen oder ein paar Pistolen herausfordern.
Seht, das ist der Jäger. Ach, welch ein schönes Pferd. Ach, wie ein schöner Jägerbusch.
Ja, mein Gott. Was für ein braver Kerl ist mir dort.
Wiewohl ich damals noch nichts nach dem Weibervolk fragte, so ging ich doch gleichwohl mit denen von Adel, wenn sie irgends Jungfrauen besuchten, deren es viele in der Stadt gab, mich sehen zu lassen und mit meinen schönen Haaren, Kleidern und Federbüschen zu prangen. Ich musste aber von den verwöhnten Schleppsäcken hören, dass sie mich einem schönen und wohlgeschnitzten hölzernen Bild verglichen, an welchem außer der Schönheit sonst weder Kraft noch Saft wäre. Und ich konnte außer Lautenschlagen auch nichts vorbringen, das ihnen angenehm gewesen wäre, weil ich noch nichts von Lieben wusste.
Dann aber tat das Glück dem Jäger unversehens eine adelige Verehrung.
Ich ritt einsmals unweit der Stadt bei einem alten Gemäuer vorüber, darauf vor Zeiten ein Haus gestanden. Ich ritt in den Hof, dessen Gemäuer ziemlich verfallen war, zu sehen, ob man sich auch auf den Notfall zu Pferd dahin salvieren könnte. Als ich bei dem Haus, dessen Keller noch rundumher aufrecht stund, vorüberreiten wollte, konnte ich mein Pferd weder mit Lieb noch Leid nicht hinbringen, wo ich es hin wollte. Es scheute und hupfte zurück. Doch brachte ich's endlich mit guten Worten und Streichen hinunter und wurde gewahr, dass es vor Angst schwitzte und die Augen stets in eine Ecke des Kellers richtete, dahin es am allerwenigsten wollte. Es zitterte vor Furcht. Da kam auch mich ein solches Grausen an, dass mir nicht anders wurde, als ob man mich bei den Haaren über sich zöge und einen Kübel voll Kaltwasser über mich abgösse. In dem Eck, dahin mein Pferd so gar nicht wollte, wurde ich eines Stücks Gemäuers gewahr, so groß wie eine Truhe, welches dem anderen alten Gemäuer nicht glich an Farb und Arbeit. Da ich hingehen wollte, wurde mir wie zuvor nämlich als ob mir alle Haar den Berg stünden, welches mich in meiner Meinung stärkte, dass nämlich ein Schatz daselbst verborgen sein müsste. Ich löste meine Pistolen, damit die Bauern, so in der Nähe im Feld arbeiteten, mir zuliefen und mit Rat und Tat zu Hilfe kämen. Ich war so erzürnt oder vielmehr desperat, dass ich mein Pistol gerade an den Ort kehret, allwo ich vermeinte, dass die Ursache meiner seltsamen Begegnis steckte, und traf das Gemäuer mit zweien Kugeln so hart, dass es ein Loch gab. Da ging ich ohne alle Furcht zu dem Loch. Da fing die Mauer vollends an einzubrechen.
Silber, Gold, Edelgestein, ein Schatz, ein reicher Schatz.
Die Münz, Ring und Kleinodien steckte ich in meine Hosensäck, packte das übrig Silbergeschirr in meine Schabrack vom Sattel, hängte die güldene Kette um den Hals, saß fröhlich zu Pferd und ritt meinem Quartier zu und beschaute meinen Fund, der mich herzlich erfreute.
Was mag mein Silber und Gold wert sein? Wie kann ich's anlegen und noch mehr dazu gewinnen? Soll ich den Krieg quittieren? Mich irgend hinsetzen und mich wohlergehen lassen? Aber nein, was für ich ein freies Leben und was habe ich für Hoffnung, ein großer Hans zu werden? Hui, Simplici, lass dich adeln und wirf dem Kaiser eine eigene Kompanie Dragoner aus dem Säckel. So bist du schon ein ausgemachter junger Herr, der mit der Zeit noch hochsteigen kann. Aber, oh, mein Hoheit kann durch einen Friedensschluss in Bälde ein Ende nehmen. Ach, wenn ich ein vollkommen männlich Alter habe, nehme ich mir eine schöne, junge, reiche Frau? Als dann kaufst du einen adligen Sitz, legst dich auf Viehzucht und wirst ein ehrlich Auskommen reichlich haben. Dann nein! Ich werde meine besten Sachen irgendwie in einer wohlverwahrten Stadt einem begüterten Mann in Verwahrung geben und verharren, was das Glückshammer mit mir machen wird. Mein Jupiter, was denkst du?
Liebster Sohn, schenket euer Schindgeld, Gold und Silber weg.
Warum, mein lieber Jupiter?
Darum, damit ihr euch Freunde dadurch machet und euer unnützen Sorgen loswerdet.
Lieber hätte ich gern mehr.
Auf solche Weise werdet ihr euch euer Lebtag weder Ruhe noch Freunde schaffen. Lasst die alten Schafhelds geizig sein, ihr aber haltet euch, wie es einem jungen, braven Kerl zustehet. Ihr sollt noch viel eher Mangel an guten Freunden als an Geld erfahren.
Ich dachte der Sache nach und befand zwar, dass Jupiter wohl von der Sache redete, der Geiz aber hatte mich schon dergestalt eingenommen, dass ich gar nicht gedachte, etwas hinzuschenken. Nur meinem getreuesten Kameraden Springinsfeld schenkte ich 12 Reichstaler.
Ich rate dir, Simplici, deinen Reichtum von dir zu tun oder gewärtig zu sein, dass du dadurch in Unglück kommst. Die Offiziere sehen es nicht gern, dass ein gemeiner Soldat mehr Geld hat als sie. Du kannst es nicht mehr verbergen oder weismachen, du hättest kein übrig Geld. Denn ich höre oft ein Gemurmel, in dem jeder den gefundenen Schatz größer macht, als er wirklich ist. Wäre ich an deiner Stadt, so ließe ich den Krieg Krieg sein, setzte mich irgendhin in Sicherheit und ließe den lieben Gott walten.
Aber hör, Bruder, wie kann ich die Hoffnung, die ich zu einem Fähnlein habe, so leichtlich in Wind schlagen?
Die anderen so auch darauf hoffen, sollten dir eher 1000-mal den Hals brechen helfen, wenn sie sehen, dass einst ledig und du es bekommen sollst. Entscheidungsbedarf. Ich habe länger zugesehen, wie es im Krieg hergeht als du. Siehst du nicht, wie mancher Feldwaibel grau wird, der vor vielen eine Kompanie zu haben verdiente? Vermeinest du, sie seien nicht auch Kerl, die etwas haben hoffen dürfen? Zudem gebühret ihnen von Rechts wegen mehr als dir solche Beförderung, wie du selber erkennest.
Ich musste schweigen, weil Springinsfeld aus einem deutschen, aufrichtigen Herzen mir die Wahrheit so getreulich sagte und nicht heuchelte. Jedoch biss ich die Zähne heimlich übereinander, denn ich bildete mir damals trefflich viel ein.
Und
der von mir erfundene Simplicius, in dessen Leben so manche Stücklein vorkommen, die ich selbst erlebt habe, manche freilich auch nicht, brachte seinen gefundenen Schatz, da er mit 100 Dragonern etliche Kaufleute und Güterwagen dorthin begleiten musste, nach Köln und gab ihn zur Aufbewahrung einem der dort ansässigen vornehmen Kaufleute gegen Aushändigung einer Gutschrift.
Also quittiere ich 74 Mark ungemünzt fein Silber, 15 Mark Gold, 80 Joachimstaler und in einem verspezierten Kästlein unterschiedliche Dinge und Kleinodien, so mit Gold und Edelsteinen 8,5 Pfund gewogen, samt 893 antikischen gemünzten Goldstück, deren jedes 1,5 Goldgulden schwer ist.
Du solltest dir Freunde dafür kaufen. Die werden dir mehr nützen als das Gold in der Kisten.
Ja. Ich muss mich wieder demütig stellen. Mit den gemeinen Kerlen wieder umgehen, vor den Höheren den Hut in den Händen tragen und mich mit der Kleiderpracht einschränken. Ja, und die 100 Taler, die ich mir von dem Kaufmann habe geben lassen, solche samt Zinsen später wieder zu erlegen, wenn er mir meinen Schatz aushändigt, werde ich auf dem Rückweg unterwegs den Konvoi halb spendieren, weil der Geiz keine Freunde macht.
Aber mein Simplicius machte die Zech ohne den Wirt. Denn unterwegs im bergischen Land wurde er und die Vorhut, der er angehörte, von 80 Musketierern und 50 Reitern angegriffen, aufgegriffen und gefangen genommen. Der Anführer der feindlichen Schar war ein junger Kornett, kaum älter als Simplicius.
Ihr seid gefangen genommen.
Gefangen als ein ehrlicher Soldat?
Ja, rechtschaffen.
Hier mein Degen.
Wer seid ihr? Ein Edelmann und Offizier?
Ich werde der Jäger von Soest genannt.
Der Jäger von... So hat er gut Glück, dass er uns nicht vor 4 Wochen in die Hände geraten. Zu der Zeit hätte ich euch nicht bloß gefangen nehmen dürfen, sondern töten müssen. Dieweil man ihn damals für einen öffentlichen Zauberer gehalten hat.
Dieser Kornett war ein tapferer junger Kavalier. Er ließ mich nicht einmal durchsuchen. Ich sagte ihm heimlich, er solle sehen, dass ihm mein Pferd, Sattel und Zeug zuteil würde, denn er würde im Sattel 30 Dukaten finden. Wir wurden in die Festung Lippstadt geführt, die 2 Meilen von unserer Garnison lag. Es gab einen Auflauf in der Stadt, weil jeder den Jäger von Soest gern sehen wollte. Ich wurde strack zum Kommandanten geführt.
So jung ist er noch. Hat er nie auf schwedischer Seite gedient?
Ja, zu Hanau.
Hat er nicht Lust, jetzt wieder auf unserer Seite zu bleiben?
Das gilt mir sonst gleich, allein weil ich dem römischen Kaiser einen Eid geschworen habe, so dünkt mich, es gebühre mir, solchen zu halten.
Und wie ist es in Soest beschaffen? Wie stark ist selbige Garnison?
Simplicius beantwortete so viel, wie er verantworten konnte. Dort in seiner Garnison hatte man inzwischen von der Simplicius und seiner Kameraden Gefangenschaft erfahren. Man schickte, wie es damals üblich war, einen Trommelschläger, und dem wurden die übrigen Gefangenen übergeben. Nur der Jäger von Soest wurde weiterhin in Gefangenschaft gehalten, wenn er auch höflich behandelt wurde. Nach einiger Zeit wurde er wieder vom Kommandanten von Lippstadt empfangen.
Lieber Jäger, ich will euch sagen, warum ich euch hier behalten habe. Weil er nämlich hier bevor auf dieser Seite gedient, kann er nicht wieder hinübergelassen werden. Werdet euch deshalb resolvieren lassen, unter meinem Regiment Dienst zu tun.
Hochgeehrter Herr Obrist, ich hoffe, dass ich nicht verbunden sei, schwedische Dienst anzunehmen und dadurch meinen Eid zu brechen. derowegen meinen hochgeehrten Herrn Obristen allergehorsamst bittend, er beliebe mich dieser Zumutung zu überheben.
Ehe ich euch wieder nach Soest lasse, dem Feind zu dienen, eher will ich euch im Gefängnis verderben lassen.
Ich stehe in untertäniger Hoffnung, der Herr Obriste würde mich seiner weitberühmten Toleranz nach wie einen Soldaten traktieren.
Ja, ich wüsste wohl, wie ich euch traktieren könnte, da ich der Strenge nach vorgehen wollte. Aber bedenkt euch besser, damit ich nicht Ursachen begreife, euch etwas anderes zu erweisen.
Herr Kommandant, es ist mein Entschluss, dass ich eher sterben als meineidig werden will. Wenn aber mein hochgeehrter Herr Obrist mich auf freien Fuß zu stellen und mit keinen Kriegsdiensten zu belegen belieben wird, so will ich dem Herrn Obristen mit Herzmund und Hand versprechen, in 6 Monaten keine Waffen wieder die Schwed- und Hessischen zu tragen oder zu gebrauchen.
Ah. Aha. Oh. Gut. Meine Hand drauf.
Er versprach mir alle Freiheit, solange ich in der ihm anvertrauten Festung verbliebe. Ich hingegen versprach, dass ich, solange ich mich in derselben Festung aufhalten würde, nichts Nachteiliges wieder dieselbe praktizieren, noch etwas, das ihr zum Nachteil und Schaden vorgenommen verhehlen würde. Ja, wenn der Ort feindlich attackiert würde, denselben defendieren helfen sollte und wollte.
Ach, ich glaube, das Glück hat mich zur Ehe genommen, oder wenigstens so eng zu mir verbunden, dass mir die allerwiderwärtigsten Begegnisse zum Besten gedeihen.
Er wusste aber noch nicht, mein Simplicius, dass das tückische Glück der Sirenenart an sich hat, die denjenigen am übelsten wollen, denen sie sich am geneigtesten erzeigen, und einen der Ursache halber desto höher hebt, damit es ihn hernach desto tiefer stürze. Und somit ist der zweite Teil meiner Erzählung, das zweite Element, beendet.
Der abenteuerliche Simplicissimus nach dem Roman von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Hörspielbearbeitung in 4 Elementen von Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten das zweite Element, Luft, der grüne Jäger. Es spielten Grimmelshausen, Rolf Beusen, Simplicius Simplicissimus, Felix von Manteuffel und Jens Wawrczeck, Hofmeister Dieter Wien, Herzbruder Werner Wölbern, Jupiter Gerd Baltus, Regimentsschultheiß Matthias Ponier, Kommandant von Lippstadt Matthias Lange. In weiteren Rollen Gerd Andresen, Klaus Barner, Kai Brecklinghaus, Christian Brey, Gottfried Breitfuß, Hussein Cirpici, Stefan Feddersen-Klausen, Reinhard Virchow, Peter Fricke, Bernd Gnan, Rudolf Guckelsberger, Markus Grube, Wolfgang Hinze, Waldemar Kobus, Ernst Konarek, Hedi Kriegeskotte, Hermann Lause, Jürg Löw, Günter Mack, Marius Marx, Friedrich Karl Praetorius, Heidemarie Rohweder, Sebastian Schwab und Charles Wirz. Musik: Anonymous, Johann Sebastian Bach, Bela Bartok, Luciano Berio, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Karl Amadeus Hartmann, Matthew Locke, Johann Rosenmüller, Alfred Schnittke, Igor Strawinski, Henri Tomasi, Galina Oswolskaja und Jan Dismas Zelenka. Technik: Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Regieassistenz: Nana Us. Regie: Hans-Gerd Krogmann. Produktion: Südwestrundfunk 2000.